Hallo und herzlich willkommen bei Immo Insiders, Ihrem Podcast als Gemeinschaftsproduktion der VDP Consulting AG gemeinsam mit der Immobilien- und Finanzierung. Mein Name ist Andreas Dittjen und gemeinsam mit Experten aus der Praxis sprechen mein Kollege Markus Thormann oder ich monatlich über Themen der Immobilienfinanzierung, der Immobilienbewertung und dem Pfandbriefgeschäft. Es ist Mai 2021 und ich freue mich auf meinen heutigen Gesprächspartner Dr. Michael Labe, mit dem ich über Treuhänder im Pfandbriefgeschäft sprechen kann. Hallo und willkommen, Herr Labe. Willkommen bei Immo Insiders. Könnten Sie sich bitte mal vorstellen, wer sind Sie und was machen Sie?
Hallo Herr Dittjen, vielen Dank für die Einladung. Gerne stelle ich mich vor, Michael Labe. Ich bin Richter am Oberlandesgericht in Hamburg und neben richterlicher Tätigkeit zugleich Leiter der Prüfungsämter für Juristen in Norddeutschland, das heißt für Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen, und bin da in dieser Hinsicht mit Prüfungen durchaus sehr vertraut. Ja, und was Sie heute interessieren dürfte: Ich bin seit gut 20 Jahren Treuhänder von zwei großen Pfandbriefbanken, die ihren Sitz in Hamburg haben. Eine Tätigkeit, die man nebenbei auch als Richter ausüben darf.
Sie haben gesagt, Sie sind Treuhänder bei Pfandbriefbanken. Warum gibt es denn Treuhänder und was macht so ein Treuhänder?
Ja, da müssen wir eigentlich ziemlich weit zurückgehen und nach Potsdam gehen und uns Friedrich den Großen anschauen. Der alte Fritz hat nach dem Siebenjährigen Krieg, der zu erheblicher Verarmung der Großgrundbesitzer geführt hat, des Landadels, 1769 ein Finanzinstrument erfunden, den Pfandbrief, der zum Gegenstand hatte, dass man Geld, sprich Kredite, gegen Boden gewährte. Und dabei wurde festgelegt, dass als Sicherheit gewährte Kredite nicht mehr als 3/5 des Grundstückswerts, also 60%, verwendet werden durften. Damit sollte sichergestellt dann sein, dass der Pfandbriefgläubiger selbst im Falle von Finanzkrisen, sage ich mal ganz modern, in jedem Fall im Fall der Insolvenz einer Bank befriedigt werden konnte. Und weil Friedrich der Große ein sehr vorsichtiger Mann war, nicht nur in der Kriegsführung, sondern auch in der Finanzwelt, hat er den Banken nicht so ganz vertraut bis ins Letzte und setzte deshalb einen Staatskommissar ein, der gleichsam als Vertreter der Pfandbriefgläubiger über die Einhaltung dieser Vorgaben wachen sollte. Das war 1769, der erste Pfandbrief auf dem Markt in Deutschland, in Preußen damals. Und 130 Jahre später befinden wir uns dann in der großen Phase, wo das BGB entsteht, um die Jahrhundertwende. Und da ist auch unser Hypothekenbankgesetz, der Vorläufer des Pfandbriefgesetzes, entstanden. Und dort hat man zunächst einen Treuhänder installieren wollen als echten Vertreter der Pfandbriefgläubiger. Den Staatskommissar sollte es schon nicht mehr geben. Davon hat man dann aber abgesehen und ihn als bloßes Aufsichtsorgan etabliert, von der Bankenaufsicht bestellt, aber von dieser völlig unabhängig. Was macht der nun? Ich sage immer, die Kernaufgabe eines Treuhänders ist es, die Belange der Pfandbriefgläubiger zu wahren, und zwar im Hinblick auf ausreichende Deckung aller Pfandbriefe. Das bedeutet, dass in dem Fall, den wir alle nicht wollen, der auch in der Geschichte der Pfandbriefbanken noch nicht wirklich entstanden ist, dass im Fall der Insolvenz der Bank alle Pfandbriefgläubiger dann schließlich befriedigt werden können. Und Sicherheitsmaßstab ist dabei die alte 3/5-Regelung, also die 60%-Regelung. Das ist die erste Kernaufgabe, die Wahrung der Belange der Pfandbriefgläubiger. Die zweite ist es, dass im Fall der Insolvenz der Bank die Pfandbriefgläubiger ja ein Befriedigungsvorrecht haben vor dem Insolvenzverwalter. Und über dieses Befriedigungsvorrecht wacht der Treuhänder auch, indem man nämlich darüber wacht, dass die ganzen Sicherheiten, die dienen sollen, der Befriedigung in ein Register eingetragen werden. Und diese formellen Aufgaben nimmt er dann wahr. Er ist also nicht mehr Staatskommissar, wie Friedrich der Große das 1769 vorgesehen hatte. Er ist auch nicht Vertreter der Pfandbriefgläubiger, er ist nicht Wirtschaftsprüfer im Sinne von materiellen Prüfungspflicht und er ist auch nicht zweiter Vorstand oder weiterer Aufsichtsrat und bildet damit keinen Flaschenhals. Und er ist ganz, was wichtig ist in unserer heutigen Zeit der Globalisierung, er ist auch nicht Trustee im angloamerikanischen Sinne. Das wird gelegentlich bei Verträgen falsch zitiert in den Banken, dass man da Trustee, den Treuhänder, übersetzt. Der Trustee hat wirtschaftliche Mitverantwortung und das sollte er nicht sein. Ja, das sind die wesentlichen Aufgaben eines Treuhänders.
Sie haben also gesagt, der Treuhänder wahrt die Interessen der Pfandbriefgläubiger und das macht er, indem er die Pfandbriefbanken prüft. Jetzt hat jede Bank eine interne Revision. Sie haben einen Jahresabschlussprüfer und außerdem sieht das Pfandbriefrecht ja auch regelmäßige Sonderprüfungen im Pfandbriefgeschäft vor, die sogenannten Deckungsprüfungen. Warum gibt es da noch den Treuhänder?
Das, Herr Dittchen, ist eine sehr gute Frage, die nicht nur Sie gestellt haben, sondern viele andere auch schon. Ich erinnere mich an eine sehr heftige Diskussion im VDP vor rund 15 Jahren, damals mit einer großen Gruppe von Analysten, die Rankingagenturen vertreten haben. Und ich glaube, es war Dr. Stöcker, der dann im Rahmen dieser Diskussion, die dann hochkochte und man dann alles das aufführte, was Sie gerade gesagt haben, Herr Dittchen, er plötzlich die These aufstellte und sagte, dann schaffen wir ihn doch ab, den Treuhänder. Und das wollte dann plötzlich keiner. Ich glaube, der Gedanke ist der, dass jedes zusätzliche Sicherungsinstrument durchaus gewollte Redundanz bietet. Wir sind ja als Treuhänder historisch betrachtet die ersten Kontrollorgane, die in der Welt der Pfandbriefe entstanden sind, als Nachfolger der Staatskommissare. Abschlussprüfer gab es meines Wissens erst seit 1884 und alle weiteren Organe oder Prüfungs- und Kontrollfunktionen sind sehr viel später erst eingeführt worden. Da kommt aber noch was anderes hinzu. Der Treuhänder kommt von außen, ist also nicht in die Organisation der Bank eingebunden. Er ist nicht weisungsabhängig, er verfolgt keine wirtschaftlichen Interessen. Er bekommt zwar eine Vergütung und die zahlt auch die Bank, aber die Bank setzt die Vergütung nicht fest, sondern das macht die BaFin. Also da gibt es auch keine Möglichkeit der Einflussnahme. Er hat kein Mandat gegenüber der Bank, wie das Anwälte haben oder Wirtschaftsprüfer. Und er muss vor allem, so ist es meine Erfahrung, keine hierarchischen Dienstwege, wenn ich das mal so nennen darf, einhalten. Nach dem Pfandbriefbesetz kann er unmittelbare Auskunft von jedem innerhalb der Bank verlangen. Er kann also mit Sachbearbeitern sprechen, er kann mit Abteilungsleitern sprechen, er kann auch die Vorstände unmittelbar ansprechen und um Auskünfte verlangen. Und als ganz besonders effektvolle Möglichkeit ist die Möglichkeit gegeben, einen Bericht an die BaFin mitzuteilen, die bei berechtigtem Anlass im Zweifel sofort Sonderprüfungen durchführen würde. Ja, und dann schließe ich noch einen Gedanke, den ich in der Beobachtung der Tätigkeit in diesen beiden Pfandbriefbanken mehr und mehr gewonnen habe. Da er zusätzlich zu allen anderen Kontrollorganen die Vorgaben des Pfandbriefgesetzes beobachtet und ja auch anmahnt, hier und da bleibt die Philosophie des Pfandbriefes im Bewusstsein der Mitarbeiter erhalten und wird sogar vielleicht verstärkt. Und das letztlich dient der Qualität der Deckungswerte.
Sie haben eben gerade erklärt, dass die wichtigste Aufgabe des Treuhänders ist, sicherzustellen, dass die ausreichende Deckung jederzeit gewährleistet ist. Das bedeutet eben auch, dass er die Sicherheiten prüft. Und zwar die Sicherheiten, die für die Pfandbriefe als Deckungsmasse dienen sollen. Wie kann ich mir eine solche Prüfung vorstellen?
Ja, das hängt von der Gattung des Pfandbriefes, wie wir so sagen, im Pfandbriefgeschäft ab. Es gibt ja verschiedene Sicherheiten. Es gibt die Hypothekenpfandbriefe, es gibt die Schiffs-, die Flugzeuge und auch die öffentlichen Pfandbriefe, je nach Art der Sicherheit. Die meisten Pfandbriefe sind, die in Obenauf sind, Hypothekenpfandbriefe, die sich also auf Grundstücke beziehen und die, wie ich manchmal scherzhaft sage, eigentlich Grundschuldpfandbriefe heißen müssten, weil ja zur Sicherung des Kredits regelmäßig Grundschulden ins Grundbuch eingetragen werden, aber nicht Hypotheken. Aber Grundschuldpfandbrief klingt vielleicht nicht ganz so schön wie Hypothekenpfandbrief. Ja, was wird geprüft? Sie haben richtig gesagt, Herr Dittchen, Grundlage ist der § 8 Pfandbriefgesetz. Der Treuhänder hat darauf zu achten, dass die vorschriftsmäßige Deckung jederzeit vorhanden ist. Und dabei muss er insbesondere den Wert, ich sage jetzt mal beim Hypothekenpfandbrief, des beliehenen Grundstückes nach der jeweiligen Rechtsverordnung prüfen und ob der richtig festgesetzt worden ist. Also ganz oben steht der Wert des beliehenen Grundstückes. Damit ist alles gemeint, juristisch, was auf dem Grundstück gebaut worden ist. Das beruht auf der Systematik des BGB, dass wir nicht über Häuserbewertungen reden, sondern immer über Grundstücksbewertungen reden, weil das Haus, was auf dem Grundstück gebaut worden ist, zum Grundstück gehört. Der Wert wird festgesetzt aufgrund der Beleihungswertermittlungsverordnung. Und da gibt es eine zentrale Norm, den § 3 der Beleihungswertermittlungsverordnung, der festlegt, dass der Wert einer Immobilie, der erfahrungsgemäß, ich zitiere, unabhängig von vorübergehenden, etwa konjunkturell bedingten Wertschwankungen am maßgeblichen Grundstücksmarkt und unter Ausschaltung von spekulativen Elementen während der gesamten Dauer der Beleihung bei einer Veräußerung voraussichtlich erzielt werden kann, geprüft werden soll. So, wie geht das also? Man schaut sich das Objekt an und den Beleihungswert und die Festsetzung desselben. Das ist natürlich nicht ganz so leicht für einen Treuhänder zu bewerten, wie auch für die Bank nicht. Da haben sich die Gutachter sehr bewährt, die sehr umfassend festlegen und feststellen, wie so ein Objekt zu bewerten ist und wie es dauerhaft im Sinne der Beleihungswertermittlung nach § 3 geprüft werden kann. Das ist aber nicht alles. Der Treuhänder muss neben dieser Feststellung des Beleihungswertes, muss er schauen, ob die entsprechende Sicherheit, sprich die Grundschuld, auch im Grundbuch richtig eingetragen worden ist. Und das muss erstrangig sein, weil im Fall der Insolvenz keine weiteren Anspruchsinhaber ihre Ansprüche geltend machen dürfen. Und schließlich in letzter Zeit von immer größerer Bedeutung, es muss auch ein Versicherungsnachweis für das Grundstück bestehen. § 15 Pfandbriefgesetz sagt, dass die Versicherung muss mindestens die nach Art und Lage des Objekts erheblichen Schadensrisiken erfassen. Ja, das sind im Wesentlichen die Dinge, die der Treuhänder dort betrachten muss.
Sie hatten die Inhalte oder beziehungsweise die Schwerpunkte für mich im Vorgespräch unheimlich treffend unter den drei Schlagwörtern zusammengefasst, dass Sie im Schwerpunkt prüfen die B-Sicherung, die Bewertung und die Versicherung.
Das kann ich bestätigen.
Dass das die Schwerpunkte sind. Fand ich sehr griffig. Jetzt haben Sie sozusagen die Themen der B-Sicherung und der Bewertung erklärt. Wie meinen Sie das in Richtung der Versicherung bei der Prüfung?
Ja, Versicherung meint § 15. Der § 15 Pfandbriefgesetz, der lange Zeit, ich will nicht sagen ein Schattendasein geführt hat, aber nicht so große Beachtung hatte. Der § 15 setzt fest, dass das Grundstück einfach erhalten bleibt und dass der Wert des Grundstückes erhalten bleibt. Es kann ja sein, dass jetzt ein großes Einkaufszentrum mit vielen Millionen Beleihungswert abbrennt. Und das sieht dann für den Pfandbriefgläubiger alles andere als günstig aus, wenn dann gerade wenige Tage später die Insolvenz der Pfandbriefbank angemeldet wird. Und darum muss dann die Versicherung eingreifen, unter Umständen auch eine Rückversicherung, wenn das sehr, sehr hohe Werte sind, die eine einzelne Versicherung nicht leisten kann, beispielsweise auch bei Konsortialkrediten. Und dann tritt die Versicherung an die Stelle des Wertes, um dadurch ist dann der Treuhänder bzw. der Sachwalter in der Insolvenz in der Lage, an den Pfandbriefgläubiger auszukehren, was ihm gebührt. Das ist der Hintergrund. Und das ist in letzter Zeit gerade aufgrund von Naturkatastrophen, gerade aufgrund von besonderen Schadensereignissen immer wieder Gegenstand der Prüfung geworden. Und ich kann Ihnen sagen, dass aus den Deckungsprüfungen, die ich erlebe, seitens der BaFin oder auch anderer Deckungsprüfer, wiederholt sehr sorgfältig nach dem Versicherungsnachweis des Objektes, was zur Sicherung des Pfandbriefes dienen soll, gefragt wird.
Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn ein Kreditinstitut den Hauptteil der Deckungsmasse aus Retail-Darlehen füllt, dass er eben eine sehr große Schlagzahl von Indeckungnahmen durchgeführt wird. Wenn die Aufgabe des Treuhänders ist, die Indeckungnahmen zu prüfen, ist es doch für eine einzelne Person gar nicht darstellbar, dass er alle Indeckungnahmen prüft. Oder wie sehen Sie das?
Da haben Sie völlig recht, Herr Dittchen. Das ist ein Bereich, der vom Pfandbriefgesetz nicht geregelt worden ist und über den man auch lange Zeit geschwiegen hat, weil die Treuhänder untereinander selten gewusst haben, was andere Treuhänder tun. Wenn eine Bank, und ich habe das selbst erlebt bei meinen beiden Pfandbriefbanken, sich sehr stark dem Retail-Geschäft widmet, hat sie in der Tat auch sehr viele Objekte in Sicherung, die der Treuhänder faktisch nicht prüfen kann. Dann wäre er von morgens bis abends beschäftigt und hätte eine Haupttätigkeit. Wenn da von Treuhändertag zu Treuhändertag, was weiß ich, 500, 1000 oder noch viel, viel mehr Kredite einlaufen, das ist nicht möglich. Deswegen bin ich irgendwann mal zu der Auffassung gelangt, ob man vielleicht Stichproben ziehen kann und habe mich mit Mathematikern, nicht innerhalb der Bank, sondern außerhalb an der Universität beschäftigt und haben gefragt, wie sieht es denn eigentlich aus? Wann habe ich denn eine repräsentative Aussage über Fehler? Wie groß muss eine Stichprobe sein? Und da habe ich in diesen Gesprächen vor vielen Jahren, da ist mir mitgeteilt worden, dass 10% ausreichend sind, um eine repräsentative Aussage über etwaige Fehler zu treffen. Wenn Sie mehr, eine höhere repräsentative Qualität haben der Aussage, müssen Sie deutlich mehr haben. Das reicht also nicht, dass Sie sagen, ich nehme jetzt 20% in die Stichprobe und habe jetzt gleichsam das Doppelte. Hat man nicht. Das ist eine Kurve, die flacht sich deutlich dann ab. Und deswegen bin ich zu der Überzeugung gekommen und habe das auch hier und da geäußert, dass man erstens Stichproben nehmen kann und zweitens, dass etwa 10% Stichprobe bei Retail-Geschäften, ausdrücklich bei Retail-Geschäften, ausreichend sein müssen. Wenn Sie sehr große Objekte haben, sehr große Entdeckungsnamen haben, wird man sich jedes Objekt und jeden Deckungswert anschauen müssen. Der Gesetzgeber hat in der Deckungsregisterverordnung irgendwann nachgezogen, sicherlich nicht auf meinen Hinweis darauf, dass man Stichproben nehmen kann, aber in § 16 Absatz 2 der Deckungsregisterverordnung steht zumindest drin, dass der Treuhänder, bevor der BaFin meldet, dass die Registereintragungen alle korrekt sind, sich durch Stichproben überzeugen kann. Also es ist dem Gesetz bzw. den umgebenden Verordnungen und Gesetzen des Pfandbriefgesetzes nicht völlig fern, dass man Stichproben nimmt. Aber diese 10%-Grenze hat mich selbst mal eingeholt bei Deckungsprüfungen, weil ein Deckungsprüfer dann mich gefragt hat im Rahmen der Befragung, ob ich denn mich auch an die 10%-Regel halte. Und dann sagte ich, welche 10%-Regel? Da meint er ja die da ein Labe mal irgendwann vor Jahren da veröffentlicht habe. Und dann sagte ich, das bin ich selbst. Ja, dann fragte er, aber halten Sie sich denn auch dran? Und ich habe mich zum Glück dran gehalten. Aber ich halte es für gar nicht anders denkbar oder gar nicht anders möglich als diese 10% bei Retail-Geschäften oder vielleicht auch mehr. Das mag jeder entscheiden, wie er will.
Ich kann Ihnen aus der eigenen Praxis heraus bestätigen, aus den Gesprächen, die ich mit Instituten und Treuhändern führe, dass Ihr Artikel sehr viel gelesen wird und auch nach wie vor zu der regelmäßigen Lektüre von Treuhändern zählt. Für unsere Zuhörer bei diesem Artikel handelt es sich um einen 2010 erschienenen Aufsatz beim Verband Deutscher Pfandbriefbanken, VDP, mit dem Titel Der Treuhänder einer Pfandbriefbank, Aufgaben, Befugnisse, Grenzen. Herzlichen Dank, Herr Labe, für dieses sehr interessante Gespräch und ich freue mich auf unsere nächsten Gespräche.
Sehr gerne, Herr Dittchen. Vielen Dank.